Ich bete auch noch einmal mit uns. Ja, großer Gott, wir bekennen dich als unseren König und als König über diese Welt. Und ja, sie entgleitet dir nicht. Du kommst ans Ziel, mit dem du, was du dir vorgenommen hast. Und bitte hilf uns, ja, diese Perspektive zu haben. Bitte hilf uns, diese Perspektive für unser Leben zu haben und mit deiner Macht zu rechnen und auch mit deiner Gnade. Ja, bitte hilf du jetzt bei der Predigt. Bitte hilf uns, wenn wir auf diese Texte schauen. Bitte rede du dadurch. Bitte sei du gegenwärtig. Bitte hilf du bei allem Reden und Hören. Und wirk du durch dein Wort, was dir gefällt. Amen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Also es ist ein Mann im Anzug, ist zusammengekrümmt, kniet und schreit nach oben. Er sitzt auf einem Trümmerfeld, hinten ist eine beleuchtete Großstadt in der Nacht, ist alles ein bisschen dunkel. Das ist eine Fotokollage, die ich mal für ein Projekt gemacht habe. Die Person ist Hiob. Hiob aus der Bibel, der furchtbares Leid erfährt. Und das, wo er fromm war, wo er gottesfürchtig und gläubig war. Aber dann bringen seine Knechte eine schlimme Nachricht nach der anderen. Hiob, deine ganzen Herden sind geraubt, dein Besitz alles zerstört und auch deine Familie getötet. Und dann wird auch Hiob selbst noch schwer krank. Und Hiob, ist er vielleicht selbst schuld dran? Was fügt Gott ihm dazu? Hiob, er ist völlig am Ende, von Gott geplagt und möglicherweise ist er hoffnungslos schuldig. Was jetzt? Darum soll es heute Morgen gehen. Und das als Teil unserer Predigtreihe über den Menschen generell. Denn das Spannende ist, Hiob stellt sich genau diese Frage. Was ist der Mensch, dass du, Gott, groß auf ihn achtest? Und tatsächlich wird diese Frage, die wir jetzt die letzten Wochen betrachtet haben, wird im ganzen Alten Testament nur viermal gestellt. Zwei hatten wir die letzten Wochen in den Psalmen, Psalm 8. Was ist der Mensch? Der Mensch ist klein, aber trotzdem von Gott eingesetzt, ihn zu verherrlichen. Und Psalm 144, der Mensch wurde aus dem Garten Eden vertrieben, er hatte selbst verschuldet und doch will Gott ihm Heimat geben. Dort wird gefragt, was ist der Mensch? Und heute schauen wir uns die zwei letzten Stellen an, wo so direkt im Alten Testament nach dem Menschen gefragt ist. In Hiob 7 und etwas später nochmal in Hiob 15. Und da sehen wir den Menschen völlig am Ende, von Gott geplagt und hoffnungslos schuldig. Was jetzt? Dieser Text in Hiob 7 beginnt damit, dass Hiob darüber klagt, dass er am Ende ist. Und er ist wirklich am Ende. Also wenn man diese Beschreibungen liest, es ist wirklich grenzwertig. Es fängt an, Hiob 7, Vers 1. Da sagt Hiob, hat der Mensch nicht einen harten Dienst auf Erden? Und sind seine Tage nicht wie die Tage eines Tagelöhners? Wie ein Knecht, der sich nach Schatten sehnt und wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet. Also Hiob beginnt hier noch relativ reflektiert. Ja, das Menschenleben ist hart, es gibt viel zu arbeiten, man sehnt sich nach etwas, aber oft kommt es nicht. Lesen wir weiter, Vers 3. So habe ich gehaltlose Monate erhalten und Nächte voll Unheil wurden mir zugeteilt. Wenn ich mich niederlegte, so sagte ich, wann kann ich aufstehen? Und der Abend zieht sich hin und ich bin gesättigt mit Unrast bis zur Morgendämmerung. Also es geht Hiob schon mehrere Monate so schlecht. Und selbst nachts, wo man sich eigentlich meistens ein bisschen ausruhen kann, da leidet er. Kann nicht schlafen, hat wohl Schmerzen. Er wünscht sich sofort wieder aufzustehen, sich vielleicht dann ablenken zu können oder hofft, dass es einfach wenigstens wieder hell ist. Und dann beschreibt Hiob diese Krankheit, die er hat, Vers 5. Mein Fleisch ist bekleidet mit Maden und Schorf. Meine Haut ist verharscht und eitert. Es könnte eine Wurmerkrankung sein, was er hier beschreibt. Würmer befallen als Parasiten den Körper. Da gibt es verschiedene Krankheiten. Oder es könnte sein, dass zum Beispiel eine Fliege ihre Eier in eine offene Wunde legt und sich da dann Maden ansammeln. Ich habe beides mal kurz gegoogelt, aber konnte das mir nicht lange anschauen. Super schlimme Krankheiten. Und so hat Hiob keine Hoffnung mehr auf irgendetwas Gutes. Vers 6 und 7. Meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist, mein Auge wird kein Glück mehr sehen. Ein Tag nach dem anderen, keiner davon gut und keine Aussicht, dass es mal besser wird. Er wird kein Glück mehr sehen. Nein, Hiob rechnet mit seinem Tod. Nichts anderes sagen die nächsten drei Verse. Aber auch selbst der Tod kommt nicht so rasch und würde ihn vielleicht von seinem Leiden erlösen. Vers 8. Das Auge dessen, der mich sehen will, wird mich nicht mehr gewahren. Richtest du deine Augen auf mich, so bin ich nicht mehr. Die Wolke schwindet und vergeht, so steigt, wer in den Scheol hinabfährt, nicht wieder herauf. Zu seinem Haus kehrt er nicht mehr zurück und seine Stätte weiß nichts mehr von ihm. Hiob wird elendig aus dieser Welt scheiden. Das ist seine Situation und seine Perspektive. Deshalb Vers 11, so will auch ich meinen Mund nicht zurückhalten, will reden in der Bedrängnis meines Geistes, will klagen in der Verbitterung meiner Seele. Es bleibt ihm nichts anderes, als seine ganze Bitterkeit, sein Elend vorzutragen und zu beklagen. Das ist schon grenzwertig, was Hiob hier erlebt. Wir lesen es hier und auch eben am Anfang, wo diese Nachrichten beschrieben sind, was ihm zufährt. Schweres Leid. Und wie ist das? Darf man so klagen? Ist das so in Ordnung, wie Hiob damit umgeht? Ich glaube, darüber scheiden sich ein bisschen die Geister. Direkt nach diesen schlimmen Nachrichten am Anfang und als die Krankheit anfing, da hat Hiob noch Dinge gesagt wie, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann heißt es zweimal in diesen ersten zwei Kapitel, bei all dem sündigte Hiob nicht. Bei all dem sündigte Hiob nicht. Einmal heißt es auch, bei allem sündigte er nicht mit seinem Mund. Explizit gesagt, er hat nichts Falsches gesagt. Dabei ist aber jetzt nicht ganz klar, ob das eben nur diese ersten Aussagen am Anfang meint oder ob das sich auch auf das bezieht, was er dann später ab Kapitel 3 an Klagen vorbringt. Aber wir haben im Neuen Testament noch einen Vers über ihn. Und da heißt es in Jakobus 5, Geschwister, denkt an die Propheten, die im Namen Gottes redeten. Sie sollen euer Vorbild darin sein, Leid zu ertragen und euch in Geduld zu üben. Schaut, wir preisen diejenigen glückselig, die standhaft geblieben sind. Und jetzt, ihr habt gehört, wie standhaft Hiob war. Also Hiob wird insgesamt als positiv bewertet, als vorbildlich und standhaft. Und auch die Psalmen sind voll davon, wo Menschen Gott einfach ihr Leid klagen. Sie vor ihm ausschütten, was beklagenswert ist. Und dann glaube ich, würde ich da keine pauschale Antwort fällen. Ich würde sagen, es gibt manches Leid, das ist so klein, da muss man eher lernen, das auch einfach mal auszuhalten, damit Jesus durchzugehen und sich auch vor Augen zu halten, wie reich man bei all dem noch ist. Aber dann glaube ich, gibt es auch Situationen, Umstände und Schicksale, das ist beklagenswert. da geschieht wirklich schreckliches Leid. Und ja, ich glaube, das dürfen wir Gott bringen, ihn vollheulen, unser Herz ausschütten. Er kann das aushalten. Man muss das nicht immer vor sich her posaunen, aber kann sowas auch mitteilen, es als Gebetsanliegen weitergeben. Wir hatten vor 2 Wochen David und er hat gesagt, Gott, du lehrst meine Hände zu kämpfen. Ja, das gibt's. Mit Gott können wir stark sein, Leid annehmen und trotzdem weitermachen. Aber ich glaube, zum Christsein gehört auch die andere Seite. Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin diese chronische Krankheit einfach leid. Ein Christ ist von seinem Menschsein nicht entrückt. Wir werden nicht aufgefordert, klagt und beschwert euch. Aber wir haben Texte wie diesen hier, die zeigen, es ist eine natürliche Sache des Menschen, in schwerem Leid, das irgendwie zu beklagen. Die Bibel blendet das nicht aus. Gott wehrt dem nicht direkt oder kritisiert es auch nicht immer. Was ist der Mensch? Wer bin ich? Diese Frage stellt sich besonders auch dann, wenn man leidet. Bin ich stark genug? Hat Gott mich vergessen? Soll ich jetzt einfach still vor mich hin leiden? Diese Fragen bewegten auch Dietrich Bonhoeffer. Er hat schweres Leid erfahren. Als Pfarrer hat er sich während des Nationalsozialismus gegen den politischen Kurs gestellt. Deshalb wurde er 1943 verhaftet. Und Bonhoeffer verbringt 2 Jahre im Gefängnis, wird am Ende in ein Konzentrationslager gebracht und dort erhängt. In der Morgendämmerung wurde er zum Galgen geführt, musste sich völlig entkleiden und nackt dorthin gehen. Am Galgen stirbt Bonhoeffer nach wenigen Sekunden. So starb er. Seine letzten Worte waren: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Und aus der Zeit im Gefängnis ist ein sehr tiefes und wundervolles Gedicht von ihm erhalten, in dem Bonhoeffer genau darüber nachdenkt. Wer bin ich? Er sitzt im Gefängnis und schreibt. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich drehte aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Auch ein Christ kann völlig am Ende sein. Hin und her schwanken zwischen mutig, glaubend, stark und zweifelnd, einsam, hoffnungslos. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Das ist das tiefste Fundament, das du haben kannst. Egal was ist, egal was das Leid auch mit dir macht, dein bin ich, o Gott. Bonhoeffer fragt, wer er ist. Das ist ähnlich wie die Frage, was ist der Mensch? Diese Frage kommt in unserem Text, in den nächsten Versen. Und Hiob weiß, genauso wie Bonhoeffer, an wen er sich dazu wenden muss. Nur Gott kann ihm das sagen. Und deshalb spricht Hiob Gott in den nächsten Versen immer direkt an. Und er sagt ihm, Gott, ich bin von dir geschlagen. Also das ganze Leid, Hiob macht Gott dafür verantwortlich. Vers 12. Bin ich das Meer oder ein Seeungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Irgendwas hast du gegen mich, Gott. Aber ich bin doch kein Ungeheuer, dass du mich so hart in die Schranken weisen musst. Und so geht es weiter. Hiob weiß, letztlich ist Gott für seine Situation verantwortlich. Vers 13. Wenn ich sagte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager wird meinen Kummer tragen helfen, so entmutigst du mich mit Träumen und durch Visionen schreckst du mich auf, so dass meine Seele Erstickung vorzieht, den Tod lieber hat als meine Gebeine. Also das, was wir vorhin schon mal hatten. Im Bett kann man sich ausruhen, vom Schlafen erhofft man sich ein bisschen Ruhe. Und was passiert? Schreckliche Albträume. Er würde so gern dieser Welt entfliehen, träumen, einfach mal für ein paar Stunden sein Leid vergessen. Nein, Gott verwehrt es ihm. Er lässt ihm keine Ruhe. Hiob findet den Tod attraktiver, als so weiterzuleben. Und ähnlich geht es weiter und immer noch. Er fühlt sich von Gott so hart angegangen. Ich mag nicht mehr. Nicht ewig will ich leben. Lass ab von mir. Meine Tage sind nur noch ein Hauch. Ich mag nicht mehr. Lass ab von mir. Deutlicher geht es nicht. Und dann kommt diese Frage. Was ist der Mensch? Und es ist ganz ähnlich wie im Psalm 8 und Psalm 144, aber hier im Kontext ist es so anders. Vers 17. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, ihn alle Augenblicke prüfst? Also Hiob fragt auch, was denkst du Gott an den Menschen? Warum denkst du Gott an uns Menschen? Aber für ihn ist das gerade nichts Positives, sondern kannst du nicht aufhören, uns zu quälen? Hast du nichts Besseres zu tun? Lass uns kleine Menschen doch in Ruhe. Wer sind wir denn schon? Hiob fühlt sich von Gott bedrängt, geschlagen und das völlig zu Unrecht. Auch Vers 19, und dann machen wir erstmal einen Cut. Vers 19, wie lange noch willst du nicht von mir wegblicken, nicht einmal so lange von mir ablassen, bis ich meinen Speichel heruntergeschluckt habe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Hiob so reden hörst. Ob du Gott gerne verteidigen willst, du Lösungen anbieten kannst für Hiob oder für dieses grundsätzliche Problem des Leides in der Welt, du Hiob vielleicht ein bisschen verstehen kannst, es nachempfinden kannst, oder du vielleicht auch sagst, ja, endlich sagt's einer Gott mal so richtig und sogar einer von seinen eigenen Leuten. Da haben wir es doch, wenn selbst ein Gläubiger mit dem Leid Schwierigkeiten hat, hab doch auch ich guten Grund, nicht an Gott zu glauben. Die Frage ist dann nur, wenn du Gott diese Fragen nicht stellen kannst, wem willst du sie dann stellen? Beziehungsweise woher kommt es überhaupt, dass du Leid als Leid und Unheil empfindest? Woher kommt das? Und wenn Gott nicht auch das Unheil irgendwie in seiner Hand hat, Wo willst du nachfragen, was das soll? Wen dafür verantwortlich machen? Oder wen bitten, dass es aufhört? Hiob stellt Gott diese Fragen. Warum wirkst du all das Unheil gegen mich? Da fragen wir uns, wirkt Gott Unheil? Er ist doch nur gut. Wie kann er für das Böse verantwortlich gemacht werden? Und in der Bibel ist das nicht der einzige Fall. Es gab Situationen, die für ganz Israel völlig unverständlich waren und nicht sein konnten. Sie als Volk Gottes wurden von den Babyloniern angegriffen, zerstört und besiegt. Die Propheten haben gesagt, da kämpft Gott gegen uns. Gott wirkt das, er wirkt das Unheil, und zwar, weil wir uns an ihm schuldig gemacht haben. Also ja, es gibt Situationen, da straft Gott, und das bedeutet für die Menschen Unheil, schreckliches Unheil. Zwar gerechterweise, aber trotzdem Unheil. Dann gibt es andere Situationen, da würde ich sagen, lässt Gott das Unheil nur zu. Er initiiert es nicht, er lässt es zu. Trotzdem ist er die letzte Instanz, die darüber entschieden hat. Er hat es sozusagen in der Hand. Bei Hiob ist das der Fall. Das weiß Hiob nicht, aber wir können es wissen, wenn wir Kapitel 1 und 2 lesen. Gott lässt das Unheil zu. Und auch dabei gilt, er hat es irgendwie in seiner Hand. Und das ist auch grundsätzlich gut und richtig so. Weil wenn Gott es nicht ist, der das Unheil wirkt, oder er nicht die letzte Instanz ist, ich glaube, dann haben wir ein Problem. Weil wenn das Unheil nicht irgendwie in der Hand Gottes liegt, sondern es an einer kosmischen Kraft liegt oder am Menschen oder an sonst einem bösen Gott, dann kann es möglicherweise immer so weitergehen. Dann kann das Unheil im eigenen Leben weitergehen, es kann die ganze Zeit in der Menschheit weitergehen und möglicherweise kann es auch bei jedem Einzelnen nach dem Tod mit Unheil weitergehen. Aber wenn Gott es ist, der das Unheil in seiner Hand hat, dann können wir Hoffnung haben, weil dann kann das Unheil zurückgezogen werden oder beendet werden. Und tatsächlich hat Gott ja genau das gemacht, durch Jesus. Er wurde Mensch und er selbst hat gelitten mehr als sonst irgendjemand. Er leidet, damit alle, die sich ihm anvertrauen, einmal nicht mehr leiden müssen. Und so lehrt das Christentum, und ich zitiere hier Timothy Keller, anders als der Fatalismus lehrt das Christentum, dass Leid schrecklich ist. Das Christentum lehrt, anders als der Buddhismus, dass es, das Leid, real ist. Das Christentum lehrt, anders als die Karma-Lehre, dass das Leid oft ungerecht ist. Und das Christentum lehrt, anders als der Säkularismus, dass das Leid einen Sinn hat, einen Sinn haben kann. Zitat Ende, und man könnte noch ergänzen, und das Christentum lehrt anders als manch ein liberales Christentum, dass Jesus das Leid durch seinen Sühnetod und seine leibhaftige Auferstehung besiegt hat. Deshalb, ich glaube, hier macht das vollkommen richtig, dass er sich mit seinem Leiden an Gott wendet und weiß, Gott, es kommt von dir. Du gebietest darüber. Von ihm erhofft er sich eine Lösung. Von Gott muss sie kommen. Sie kann nur von Gott kommen. Deshalb auch du, wenn du gerade selbst leidest oder das Thema Leid ein theoretisches Problem für dich ist. Ich glaube, es gibt keine bessere Antwort auf das Leiden als die, dass Jesus als Gottmensch selbst gelitten hat. Und zwar, um uns davon zu befreien. Nur in dieser historischen Dimension wird das Problem des Leidens gelöst. Und ich will niemandem sagen, wenn du das glaubst, wird alles gut oder das beantwortet alle Fragen des Leidens. Nein, sondern man kann wissen, in welche Richtung es geht. Man kann wissen, in welche Richtung die Lösung geht, was Gott einmal schenken wird. Und auch wenn die Lösung noch nicht da ist und sie es auch nicht immer als Lösung anfühlt, aber man kommt nicht weiter, wenn man dem Leiden ausgeliefert bleibt. Aber wir können mit Gott lernen, besser mit dem Leiden umzugehen. Und dazu muss man sich immer wieder voll und ganz an Gott ausliefern und ihm anvertrauen. Und dabei kann man immer wieder entdecken und manchmal auch nur ansatzweise erhaschen, wie tragfähig die Lösung ist, die er durch Jesus Christus geschenkt hat. Darüber müsste man noch mehr sagen. Wir können nicht alles erschöpfend über das Thema Leid behandeln. Vielleicht können wir das zu einem anderen Zeitpunkt mal noch machen. Gott wird das Problem des Leidens lösen und dafür hat er Jesus sterben lassen und von den Toten auferweckt. Das ist die Lösung, die tragfähiger ist als alles andere. Und da spielt noch eine weitere Sache mit rein, auch in unserem Text hier. Die Sünde. Hiob klagt Gott, warum er ihn so leiden lässt, und dann fragt er Gott, habe ich wirklich so schlimm gesündigt? Bin ich so hoffnungslos schuldig? Vers 20. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt und warum werde ich mir zur Last? Also Hiob fragt, was genau ist der Grund für deine Attacke gegen mich? Was habe ich falsch gemacht? Und Hiob geht grundsätzlich davon aus, dass er weitestgehend unschuldig ist, dass er nichts getan hat, dass Gott so böse mit ihm sein kann. Aber er ist auch offen dafür, dass Gott ihm zeigt, was er falsch gemacht hat. Also er rechnet schon irgendwie damit, dass da was ist, dass er nicht komplett sündlos ist. Aber eben, dass er jetzt nichts Konkretes vorliegt, was es rechtfertigt, dass Gott so mit ihm umgeht. Dazu auch Vers 21. Warum vergibst du mir nicht mein Verbrechen und lässt meine Schuld nicht vorübergehen? Denn nun werde ich mich in den Staub legen und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Also ja, da mag Sünde sein, aber die ist doch nicht so groß, dass Gott ihn deshalb so leiden lassen dürfte. Das Wenige, was Hiob falsch gemacht hat, Gott, vergib es mir doch. Und ja, Gott bestraft Hiob nicht wegen einer Sünde. Sünde ist tatsächlich nicht der Grund für Hiobs Leiden. Wir werden das gleich noch sehen. Und Hiobs Freunde sind da anderer Meinung. Die reiten auf diesem Punkt rum, wollen ihm irgendeine Sünde nachweisen, ihn darauf festnageln. Das haben wir dann auch 8 Kapitel später. Und auch da wieder mit der Frage, was ist der Mensch? Und zwar sagt da Eliphas, einer von den Freunden von Hiob, Kapitel 15, was reißt dein Herz dich hin und was rollen deine Augen, dass du deinen Schnauben gegen Gott kehrst und solche Reden aus deinem Mund hast hervorgehen lassen? Was ist der Mensch, dass er rein dastehen könnte und der von einer Frau geborene, dass er gerecht wäre? Also Hiob, du kannst doch nicht meinen, dass du vor Gott im Recht bist. Kein Mensch ist vollkommen gut. Also was soll das Theater? Und ja, Hiob stimmt dem grundsätzlich zu. Aber Hiob differenziert zwischen einer grundsätzlichen Sündhaftigkeit des Menschen und einer konkreten Sünde. Der Mensch ist schuldig, ja, jeder Mensch. Adam hat die ganze Menschheit vertreten, mit ihm haben wir alle gesündigt. Keiner von uns hätte damals anders gehandelt als Adam. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch von Gott getrennt und kommt als Sünder zur Welt. Das hatten wir letzte Woche bei Simon, der Sündenfall in 1. Mose 3. Und auch davor hatten wir es schon kurz. Der Mensch, er ist fortgeschickt aus Eden und das selbst verschuldet. Seitdem leben wir in einer gefallenen Schöpfung. Nichts ist so, wie es sein soll. Und weil wir Menschen es verbockt haben, können wir nicht einfordern, dass es besser sein muss. Alles, was wir in Gutem erleben, wir haben es nicht verdient. Es ist alles geschenkt. Und trotzdem lässt Gott einen nicht immer deshalb leiden, weil man kurz davor gesündigt hat. Nein. Leid ist auch einfach eine Folge dieser allgemeinen Gebrochenheit in dieser Welt. Eine Folge des Sündenfalls. Und ich glaube, wir können hier von Hiob lernen, grundsätzlich in Betracht zu ziehen, dass man gesündigt hat. Man sollte grundsätzlich zugeben, dass man ein Sünder ist. Man sollte bereit sein, sich vor Gott auch Sünde zeigen zu lassen, die man bisher vielleicht gar nicht gemerkt hat. Verzeihe mir, die verborgenen Sünden. Mir ging das einmal einen längeren Zeitraum so. Direkt nach meinem Abitur hatte ich den Eindruck, dass Gott will, dass ich eine Ausbildung anfange in einer Bibelschule Brake. Und das wollte ich nicht. Und die nächsten Wochen hatte ich aber irgendwie immer das Gefühl, da steht was zwischen Gott und mir. Ich glaube, der größte Fehler war es dabei dann nicht, dass ich nicht nach Brake bin. Der größte Fehler, den ich da gemacht habe, war, dass ich nicht offen mit Gott drüber geredet habe. Ich hatte Angst vor seinen Plänen und statt mit ihm drüber zu reden, hatte ich auch vor ihm selbst Angst. Angst, mich ihm zu stellen. Das führte zu Distanz und dazu, dass ich Sünde sehr leichtfertig genommen habe. Es kam immer mehr Schuld dazu. Schuld, unter der ich selber sehr gelitten habe. Manchmal entwickelt sich aus einer Sünde viel Schlechtes, und zwar vor allem auch deshalb, weil wir nicht bekennen, beziehungsweise weil wir dann einfach weiter sündigen. Bei mir kam durch die Sünde kein äußerliches Leid dazu, aber innerlich war ich so einsam, so zornig, so hilflos und so allein mit meiner Sünde. Und ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass wir als Menschen grundsätzlich schuldig sind und dass Jesus Vergebung bereitgestellt hat. Aber das nützt nichts, wenn ich es nicht annehme. Und was, wenn man gar nicht weiß, dass man schuldig ist? Oder man nichts Konkretes vor Augen hat, was falsch war? Vielleicht spürt man aber trotzdem, irgendwie ist da was falsch. Oder vielleicht tut man dann irgendwann mal was offensichtlich richtig Böses. Was, wenn wir dann wirklich niemanden haben, der uns unsere Schuld vergeben kann? Was, wenn wir hoffnungslos schuldig sind und es bleiben? Vielleicht auch ohne, dass wir es merken. Ich glaube, das wäre schrecklich. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man viele Jahre so gelebt hat, wenn man davon nichts weiß, von dieser Vergebung, oder auch wenn man es nicht annimmt. Deshalb sei bereit zuzugeben, dass du gesündigt hast. Bete zu Gott, zeige mir die verborgenen Sünden. Zeige mir, was ich falsch mache, und zwar damit ich es dir bringen kann und du es bereinigen kannst und du es wegnehmen kannst. Vielleicht löst sich dadurch mancher Ärger in dir, der durch Schuld gegen Gott verursacht war. Hiob weiß, dass er hoffnungslos schuldig ist und er weiß, dass die einzige Chance die ist, dass Gott ihm vergibt. Hiob, er ist völlig am Ende, er ist von Gott geplagt und er weiß, dass er hoffnungslos schuldig ist. Und dann stellt sich die Frage, was jetzt? Was jetzt, wo es ihm so ergeht? Und dann gibt es im ganzen Hiob-Buch noch eine andere Ebene. Also die Frage ist gar nicht nur, warum leidet Hiob? Und wie ist das jetzt für ihn? Sondern diese andere Ebene, diese andere Frage, hält Hiob im Leiden an Gott fest? Oder anders gefragt, ist Gott, um seiner selbst willen zu lieben und zu verehren, auch wenn man sonst nichts hat? Und diese Frage wird in den ersten zwei Kapiteln gestellt. Hiob war ein reicher Mann und er war auch fromm. Und da meint Satan zu Gott, Gott, nur deshalb liebt er dich, weil du ihm so viel geschenkt hast. Hiob Kapitel 1, Vers 8. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Also keine Schuld. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Also Gott, du meinst doch nicht ernsthaft, dass Hiob umsonst, ohne Gegenleistung, ohne deine Geschenke, dich verehrt. Du wirst sehen, nimm deine Geschenke zurück, er wird dir ins Angesicht sagen, was er von dir hält. Ihm geht es nur um die Geschenke, aber nicht um dich. Und dann nimmt Gott Hiob die Geschenke. Und die Frage ist, hält Hiob an Gott fest? Kann ein Mensch mit nichts außer der Beziehung zu Gott leben? Und diese beiden Ebenen sind im ganzen Hiob-Buch verwoben. Wie ist das mit dem Leid? Und ist Gott um seiner selbst willen zu verehren und zu lieben? Hiob diskutiert mit den Freunden die ganze Zeit vor allem über diese erste Frage, aber auch die andere Frage merkt man immer wieder. Aber sie diskutieren vor allem über die erste Frage. Hiob weiß nicht und die Freunde wissen auch nicht, was da Satan und Gott miteinander besprochen haben. Hiob hält sich grundsätzlich für unschuldig, aber merkt jetzt oder denkt, okay, irgendwas scheint Gott gegen mich zu haben. Und Hiob, er weiß nicht, dass Gott ihn nicht für irgendwas bestraft. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen einer Sünde Hiobs und seinem Leiden. Gibt es nicht. Kein Zusammenhang. Nur Gott sagt ihm das nie. Und dann spitzen sich beide Fragen immer mehr zu. Hiob hält daran fest. Gott, bitte erkläre es mir. Ich will dich verstehen. Was soll das? Und dann ganz am Ende, Gott selbst betritt die Bühne. Er erscheint und er redet mit Hiob. Aber auch hier, er erzählt ihm nicht, warum er gelitten hat. Und trotzdem, was Gott sagt, es ist so heilsam und es ist genau das, was Hiob braucht. Gott redet von seiner Allmacht, seiner Weisheit, seiner Güte, seiner Fürsorge über die gesamte Schöpfung. Und es lohnt sich so, diese Kapitel mal im Gesamtzusammenhang zu lesen, ab Kapitel 31, wo Gott Hiob Fragen stellt wie, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag es mir, wenn du so klug bist. Darin und nur darin kann Hiob ruhen, sich Gott anvertrauen. Und dann, egal was kommt, ich gehe da mit dir durch und bin bereit, für dich zu leiden. Irgendwie wirst du das schon machen. Irgendwas magst du damit vorhaben. Mich etwas lehren, mich heiligen oder einfach die Freude hinterher umso größer sein lassen. Ich vertraue mich dir an, einfach weil du es wert bist. Du, Gott, bist mehr wert als alles. Deshalb, wenn du leidest, ja, du kannst Gott das Leiden sagen, es ihm klagen. Er hört dich. Und hoffe dabei auf Gott. Wisse das Unheil in seiner Hand. Bitte Gott um Vergebung, falls Schuld da ist, und bete Gott an. Er ist es wert, verehrt zu werden, auch ohne die Geschenke. Und egal, wo Leid und Schuld auftreten, egal, ob sie zusammenhängen oder nicht, beziehe Gott mit ein. Ganzheitlich und vor allem persönlich. Lass ihn ran. Beziehe ihn ein und sei vorsichtig bei der Frage, wie Leid und Schuld zusammenhängen. Sei bei dir selbst vorsichtig und auch bei anderen. Und beziehe Gott ein als der, der er ist, der souveräne und gnädige Gott. Er löst das Schuldproblem. Er hat es gelöst. Und er löst auch das Leidproblem. Auch dafür ist Gott gestorben und auferstanden, dass das Leid irgendwann ein Ende hat. Das Bild, das ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, das hatte ich damals eigentlich so gestaltet. Das nächste Bild. Da ist noch eine Person, ihre leuchtenden Umrisse. Er will Hiob aufhelfen, streckt ihm die Arme entgegen. Und diesen Satz sagt Hiob, das ist seine Hoffnung, seine Gewissheit, ist eine Verheißung, ein Vorausschauen auf den Messias. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als letzter wird er über dem Staub stehen. Jesus, er kam in den Staub dieser Erde. Er litt und er starb. Aber er erhebt sich wieder aus dem Staub. Er stand von den Toten auf. Er tat das, was unmöglich scheint. Und dann ist das die grundlegendste Antwort auf die Frage, die uns beschäftigt, was ist der Mensch? Durch Jesus, der selbst gelitten hat und der auch uns durchs Leid führt, durch Jesus können wir mit Bonhoeffer sagen, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und würde euch gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören auf ein Postludium.